Ich darf jetzt erstmal noch die Kinder ganz herzlich einladen zum Kindergottesdienst. Die Mitarbeiter haben sich richtig toll vorbereitet. Raus, und zweimal rechts sind die Kirchenmäuse, gerade durch sind die Großen. Und daneben der Raum gibt es eine Fernsehübertragung für die Kinder, die gestillt werden müssten oder einfach nur spielen wollen. Es gibt auch Spielsachen. Also herzliche Einladung. Es ist ein richtig tolles Programm vorbereitet für die Kinder. Ja. Mein Mann hat vor einiger Zeit mir vorgejammert, was da falsch ist in der Politik und dass ja VW schon wieder um Geld bettelt. Und da habe ich ihm gesagt, das brauchst du nicht mir zu erzählen. Schreib doch einfach eine E-Mail und schick die dorthin. Und das hat er dann gemacht, und die E-Mail war richtig gut. Er hatte wirklich Hand und Fuß. Er hat recherchiert, wie viele Milliarden VW da die letzten paar Jahre Gewinn gemacht hat. Und ja, dass wir eben schon seit Januar auf zwei Caddys warten und die nicht liefern. Ja. Jedenfalls kriegt er doch keine E-Mail, sondern einen Termin, wo ihn jemand anrufen wollte. Und es hat ihn dann niemand angerufen. Es war kein geringer als Robert Habeck. Der hat sich 20 Minuten für ihn Zeit genommen und hat mit ihm geredet. Und mein Mann hat sich gefreut. Er wurde ernst genommen. Anderes Beispiel, ist schon einige Jahre her, da hat der Bundespräsident, ich glaube, das war der Herr Köhler, stimmt's, Gerd? Der war begeistert von der Arbeit von Gerd Kempf und seinem Team, und der ist dann nach Plauen gekommen, ist das richtig? Und hat dich begrüßt und hat sich so sehr gefreut, dass er sich das alles angeschaut hat. Und der Gerd hat sich gefreut. Er hat sich gefreut, er wurde wertgeschätzt, und das ganze Team hat sich gefreut. Und mein Bibeltext, den ich jetzt gleich vorlese, der geht nicht um einen Minister oder um einen Bundespräsidenten, sondern der geht um Gott. Gott kam auch zu uns, aber er hat uns nicht nur besucht, er ist für uns gestorben. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, ist auferstanden, und das ist auch nicht alles, sondern er hat seinen Geist geschickt, der in uns wohnen will, wenn wir ihn annehmen. Und wenn wir das tun, dann können wir diesen Text verstehen, den ich jetzt gerade vorlese, der geht um Freude. Und es steht im Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Okay. Also, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen.
Danke, Grit. Das war schon so gut, dass ich eigentlich fast gar nicht mehr predigen muss. Während ich mich jetzt noch kurz aufbaue hier vorne, gebe ich euch wieder ein bisschen Zeit, um euch zu euren Nachbar zu drehen. Links, rechts, schaut mal und redet mal kurz darüber, worauf ihr euch an Weihnachten am meisten freut. Jetzt habt ihr eine Minute Zeit dafür. Okay, dürft die Gespräche nach dem Gottesdienst gerne fortführen. Ich hoffe, wir haben alle was gefunden, worüber wir uns freuen. Kann ich ein paar Beispiele hören? Worüber freust du dich am meisten an Weihnachten? Ein paar Beispiele bitte.
Zeit.
Zeit, okay. Zeit mit Familie, mit dem Ehemann. Einige freuen sich vielleicht auf einen Urlaub. Noch ein paar Sachen?
Aufs Essen.
Aufs Essen, yes. Was gibt's bei euch? Gute Roster vom Grill dann hoffentlich. Okay. Bei uns gibt's Fisch zu Hause, weil mein Vater Portugiese ist. Da essen wir Stockfisch, ist auch sehr lecker. Noch ein Beispiel.
Geschenke,
yes. Danke. Weihnachten ist eine schöne Zeit. Generell ist es eine schöne Zeit. Und wir Christen vor allem haben den größten Grund zur Freude, wenn wir verstehen, worum es geht. Wir haben in den Liedern schon gehört, worum es geht. Es geht um Jesus, der auf die Welt gekommen ist, für dich und mich, der für uns hier gelebt hat, um für uns dann auch in den Tod zu gehen, damit wir wieder mit Gott versöhnt sein können, mit Gott eine Beziehung haben können. Und da ging es auch in den Liedern schon viel um Freude. Fröhlich sein, jauchzen. Wir reden oft über Freude, vor allem in der Weihnachtszeit. Aber was genau bedeutet Freude eigentlich? Was genau bedeutet Freude? Was meint die Bibel, wenn sie sagt, freut euch alle Zeit? Freust du dich alle Zeit? Nein? Ist es realistisch, dass man sich alle Zeit freuen kann? Gefühlsmäßig sagen wir jetzt nein, aber es steht in der Bibel. Heißt es, das stimmt nicht, was da drin steht? Oder ist es unrealistisch, realitätsfern? Was bedeutet das, sich alle Zeit zu freuen? Und merkt man das bei uns Christen, dass wir einen Grund zur Freude haben? Oder sind das nur schöne Floskeln? Wie sieht's bei dir aus? Würdest du sagen, dass du ein freudiges Leben führst? Dass Menschen um dich herum sehen können, dass du eine Freude hast, die es so in der Welt vielleicht nicht gibt? Darum wird's heute gehen. Lass mich noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Tag, für diesen Sonntag, für alle, die heute hier sind. Und Herr, ich danke dir, dass du uns ermutigst, uns alle Zeit zu freuen und dass du das nicht tun würdest, wenn es auch irgendwie möglich ist. Da, wo wir vielleicht falsche Vorstellungen davon haben, was das bedeuten könnte, bete ich, dass du unsere Vorstellungen jetzt durch dein Wort gerade rückst. Benutze mich und meine Worte, lass mich das sprechen, was du möchtest und lass uns verstehen, was du uns sagen willst, Herr. Amen. Philipper 4, Vers 4. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Andere Übersetzungen sagen auch, freut euch im Herrn. Mein erster Punkt ist ganz einfach, freue dich in Jesus. Also es gibt mehrere Gründe, warum man sich freuen kann. Man kann sich über Essen und Geschenke freuen, über Freizeit, Zeit mit den Liebsten. Ich freue mich, wenn mein Fußballclub gewinnt. Borussia Dortmund, da sieht es aktuell leider nicht so toll aus. Wenn sie dann mal gewinnen, freue ich mich umso mehr. Also generell kann man auch, wenn man Gott nicht kennt, Freude erleben. Aber oft ist es so eine temporäre Freude oder eher so eine Art glücklich sein, die Emotion, glücklich zu sein. Es ist temporär, es hält nicht an. Wenn es dann zum nächsten Spieltag kommt, bin ich vielleicht wieder niedergeschlagen. Diese Art von Freude würde ich eher glücklich sein nennen. Oder im Englischen sagt man happy, happiness. Und die ist oft an Umständen gebunden oder an bestimmten Situationen. Wenn wir sagen, freue dich in Jesus, freue dich im Herrn, dann ist das was anderes. dann ist es nicht an Umständen gebunden, sondern dann ist es an eine Person gebunden, an Jesus Christus und an jemanden, der ewig ist, der sich niemals verändern wird, der immer so gut ist, wie er heute ist, der immer so zu uns steht, wenn wir an ihn glauben, wie er es jetzt gerade tut. Jesus ändert sich nicht, Gott ändert sich nicht, er ist ewig und deswegen, da ist dann auch der ewige Grund zur Freude. Paulus spricht ständig davon, dass die Gläubigen, an die er schreibt, die Kirchen, an die er schreibt, dass sie sich freuen sollen. Das lesen wir einige Male im Philipperbrief und dann im 1. Thessalonicher 5,16, da steht es auch wieder, da spricht Paulus über einen christlichen Lebensstil. Er listet da ein paar Sachen auf, die man als Christ tun sollte, die gut sind. Und da sagt er auch, freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Nicht nur jetzt, sondern alle Zeit. Vielleicht bist du heute hier und hast nicht so einen tollen Tag, weil die Woche sehr voll war oder weil was Tragisches passiert ist in der letzten Zeit. Ich will auch auf solche Sachen eingehen, denn das passiert ständig. Wir haben alle mal einen schlechten Tag, es passieren ständig schlechte Dinge. Natürlich passieren auch gute Dinge, aber ich will euch ein Beispiel von mir selbst nennen, wo ich Freude erlebt habe, obwohl meine Umstände nicht so aussahen. Das war vor ungefähr 5 Jahren, zu der Zeit, als ich Amy kennengelernt habe. Da war ich in Herrnhut, da wo die schönen Sterne herkommen. Und da war ich mit Jugend mit einer Mission im Missionszentrum, habe da eine Schule gemacht und ich habe in einer Woche mitbekommen, dass mein Onkel in Portugal gestorben ist. Die meisten Menschen in meiner Familie glauben leider nicht an Gott. Und das ist dann auch noch echt nochmal ein Unterschied, wenn man hört, dass jemand von uns gegangen ist, der Gott nicht kannte. Natürlich war ich niedergeschlagen und habe dann viel nachgedacht über meine Familie, die noch nicht gerettet ist, über meinen Onkel, was jetzt mit ihm ist. Ich war richtig traurig. Es hat mich erschüttert. Am Abend hatten wir einen Lobpreisabend. Das war am Tag danach, glaube ich, hatten wir einen Lobpreisabend. Und der war auch richtig schön. Da war eine gute Atmosphäre. Man konnte da Gott erleben. Ich bin da hingegangen, schweren Herzens. Und ich glaube, für die erste halbe Stunde oder mehr, ich weiß nicht, wie die Zeit vergangen ist, war ich einfach nur auf meinen Knien, hab geweint, hab Gott das hingegeben, was da passiert ist. Auch mit den Gedanken, Gott, ich verstehe gerade nicht, was alles passiert. Wie soll ich jetzt weitermachen von hier aus? Manchmal haben wir alle solche Momente im Leben, dass Geliebte von uns gehen oder dass andere schlimme Dinge passieren. Das gehört zum Leben dazu. Und in meiner Trauer, da kam dann nach einer Zeit eine Frau auf mich zu, die ich gar nicht kannte, die war da zu Gast. Und sie hat mir auf Englisch, ich probiere es auf Deutsch irgendwie zusammenzukriegen, was sie damals gesagt hat, mein Freund, du hast genug getrauert, Gott sieht deine Tränen, Gott sieht deine Traurigkeit, er trauert mit dir. Aber jetzt will er dich aufrichten und er will dir Freude schenken. Und das hat sie mir kurz gesagt, ist wieder auf ihren Platz gegangen und ich war dann so, okay, Gott, wenn du mir Freude schenken willst, ich öffne meine Hände dafür, gib mir das. Mir ging es nicht auf Anhieb besser. Aber in dem Moment, als ich dieses Gebet gesprochen habe, habe ich gemerkt, wie ein Frieden reingekommen ist in mein Herz und wie damit auch eine Freude in mein Herz gekommen ist, weil ich wissen durfte, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Gott sieht mich, Gott sieht meinen Schmerz. Gott hat vielleicht sogar noch größeren Schmerz als ich. Aber einfach diese Gewissenheit, dass ich nicht allein bin, dass es einen Gott gibt, der mich kennt, der mich sieht, der mich liebt, der zu mir steht in diesen schweren Zeiten und nicht wegschaut. Und auch ein Gott, der souverän ist, wo auch wenn ich nicht verstehe, was alles passiert in unserem Leben, weiß ich, Gott ist trotzdem noch irgendwo in Kontrolle. Er hat das letzte Sagen, er hat das letzte Wort. Meine Umstände haben sich nicht geändert, aber Gott kam in mein Herz. Und dadurch durfte ich eine Freude spüren. Eine Freude, die nicht von Emotionen oder Umständen abhängig war, sondern eine Freude, die von Gott abhängig war. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen abstrakt. Das kann ich nicht ändern. Ich glaube, dass das was Abstraktes ist, die Freude und den Frieden, den wir von Gott manchmal geschenkt kriegen. Das lesen wir dann auch in Philipper 7. Ein Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Wir können das mit unserem menschlichen Verstand manchmal gar nicht so richtig greifen. Aber das ist ein Beispiel und es gibt noch mehr Beispiele aus meinem Leben. Ihr habt vielleicht auch schon solche Dinge erlebt, wo man merkt, obwohl es von den Umständen her nicht nach Freude aussieht, durch den Gott, an den wir glauben und der zu uns steht, haben wir trotzdem einen Grund zur Freude und können trotzdem Frieden in unserem Herzen haben. Bevor ich es vergesse, will ich an der Stelle auch ermutigen, wenn du gerade in so einer Situation bist, komm bitte später zu unserem Gebetsteam. Wir würden es lieben, mit dir zu beten und hoffentlich können wir dabei helfen, dass du diese Freude von Gott empfangen kannst. Auch in der Bibel lesen wir Beispiele von Paulus, Dinge, die wir da lesen und auch Dinge, die gar nicht in der Bibel stehen, aber trotzdem historisch festgehalten worden sind. Im 2. Korinther 6, Vers 10 spricht Paulus davon, dass er selbst und andere Diener für Gott, andere Apostel, andere Missionare, dass sie Traurigkeit erleben. Dass sie Traurigkeit erleben und sich dennoch alle Zeit freuen. Und was für Traurigkeit hätte Paulus erleben können? Also, Paulus hat gesehen, wie seine Freunde umgebracht worden sind. Paulus war ständig unterwegs. Und von unseren letzten paar Jahren können wir euch sagen, dass es manchmal echt schwer ist, ständig unterwegs zu sein und von seinen Liebsten getrennt zu sein, weil man einen Auftrag hat oder warum auch immer. Also Paulus hat ständig seinen Standort gewechselt, war ständig irgendwo anders und damals gab es auch noch kein FaceTime oder WhatsApp-Videocall oder sowas. Da hat man einander einfach nicht gesehen und hat vielleicht monatelang auf einen Brief gewartet. Paulus wurde ins Gefängnis geschmissen für seinen Glauben und für seine Arbeit, wurde gefoltert, wurde letzten Endes für seinen Glauben getötet. Und dieser Mann, der so viel durchgemacht hat, dass wir uns gar nicht vorstellen können, sagt trotzdem, wir freuen uns dennoch alle Zeit und ermutigt andere, dass sie sich auch alle Zeit freuen sollen. Also ich glaube, wenn jemand die Autorität hat, so etwas zu sagen, dann ist es Paulus. Freude ist etwas Übernatürliches. Also Freude, wenn das sowas wie glücklich sein oder Happiness ist, habe ich ja vorhin gesagt, das können Emotionen sein in uns. Aber ich glaube, Freude ist auch wirklich im biblischen Sinne ist etwas Übernatürliches, das von Gott kommt. Wir lesen in Galater 5,22, als Paulus von den Früchten des Geistes spricht, Liebe, Freude, Frieden. Also Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn das so ist, dann ist es etwas Übernatürliches. Deswegen können wir das auch manchmal nicht verstehen mit unserem Verstand. Deswegen können wir das auch manchmal nicht einfach aus uns selbst hervorrufen. Das muss wirklich von Gott geschenkt werden. Und Gott möchte es uns schenken. Im Römerbrief 15, Vers 13 lesen wir, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und ganzem Frieden in euren Glauben. So wird auch eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes über jedes Maß hinaus wachsen. Also hier lesen wir, dass Gott uns diese Freude wirklich schenken möchte und auch diesen Frieden. Ich erwähne Frieden, weil ich glaube, Freude und Frieden kann man manchmal gar nicht so richtig auseinanderhalten. Ich kann diese göttliche Freude in mir nicht spüren, wenn ich keinen Frieden habe. Es ist schwierig. Die zwei Sachen gehören zusammen. Und eben, ich habe schon gesagt, dass Freude nicht dasselbe ist wie glücklich sein. Wisst ihr, in der Bibel wird uns nirgendwo versprochen, dass wir jeden Tag glücklich sein werden. Manchmal glauben wir das und manchmal hören wir das Evangelium vielleicht auch ein bisschen falsch oder sagen das ein bisschen falsch und probieren Menschen da zu versprechen, ah ja, dir wird es jeden Tag gut gehen. Nein, wird es nicht. Wir leben trotzdem noch hier auf der Erde. Wir haben trotzdem noch irgendwo ein normales Leben. Es wird immer mal wieder Dinge geben, die uns aufregen oder die uns traurig machen und wo es uns nicht so gut gehen wird. Die Bibel verspricht dir nicht, dass du jeden Tag glücklich sein kannst, wenn du an Jesus glaubst. Aber die Bibel verspricht uns ein Stück weit Freude. Diese göttliche Freude, von der ich gerade spreche. Diese Freude, zu der wir jederzeit Zugang haben können, wenn wir mit Gott verbunden sind. Also, freue dich in Jesus. Freue dich in Jesus. Es geht um ihn, wer er ist und was er für uns getan hat. Wenn man das Ganze so versteht, dann kann man auch sagen, Freude ist ein Stück weit eine Einstellung oder ist eine Perspektive. Freude ist ein Stück weit eine Entscheidung, die Freude von Gott zu empfangen. Machen wir mal weiter im Philipperbrief. Mein zweiter Punkt ist, was sind Feinde deiner Freude? Was sind Feinde deiner Freude? Oder was kann uns die Freude rauben? Und da haben wir Feind Nummer 1, Streit. Wir lesen in Philipper 4, Vers 5, lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid, der Herr kommt bald. Andere Übersetzungen sagen auch, lasst alle Menschen sehen, dass ihr sanftmütig seid. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, was da im Griechischen steht. Das Wort, das da benutzt wird, was wir als Sanftmut oder Freundlichkeit oder Herzlichkeit übersetzen, hat damit zu tun, dass wir nachgiebig sein sollen, dass wir keinen Streit suchen sollen, dass wir nicht bei jeder Möglichkeit irgendwie mit unserem Gegenüber einen Streit anfangen, sondern dass wir herzlich sind, dass wir freundlich sind, dass wir nachgiebig sind, dass wir vergebend sind, schnell vergeben, keinen Streit suchen, sondern eben, dass wir herzlich und freundlich sind im Umgang mit anderen. Das sollen andere Menschen sehen. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Paulus das direkt sagt, nachdem er ermutigt, dass wir uns alle Zeit freuen sollen. Und hier noch ein anderer Vers, Römer 12, 18. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich habe zwei Bilder mitgebracht und ich frage euch jetzt mal, was strahlt bei euch mehr Freude aus? Sieht das nach Freude aus? Was sehen wir hier? Nochmal kurz zurück. Bitte, danke. Was sehen wir hier? Zwei Menschen, die sich streiten. Keine Ahnung, worum es da geht. Du hast das gemacht. Nein, du hast das gemacht. Hier sehen wir keine Harmonie. Wir sehen hier nicht wirklich Frieden. Durch dieses Bild wird keine Freude ausgedrückt. Stimmt ihr mir dazu? Danke. Und das nächste Bild, das sieht doch schon anders aus, oder? Hier sehen wir Freunde, die haben eine gute Zeit miteinander, die lachen miteinander, da sieht man Harmonie, vielleicht haben sie gute Gespräche, man sieht keinen Streit. Streit, vielleicht passiert es später, kann auch sein, Streit passiert immer mal. Aber der Punkt ist, Paulus ermutigt uns, dass wir friedlich mit anderen leben, dass wir herzlich und freundlich sind, dass wir nicht in Streit mit anderen leben, keinen Streit suchen. Und ich glaube, dass Streit ein Feind unserer Freude ist. Wenn ich mich mit jemandem streite, dann spüre ich die Freude in meinem Herzen nicht, sondern dann spüre ich Unfrieden und vielleicht Bitterkeit, Härte. Also Streit ist ein Freudekiller. Und Feind Nummer zwei sind Sorgen und Zweifel. Philipper 4, Vers 6, da sagt Paulus, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Mit anderen Worten, don't worry. Macht euch keine Sorgen. Statt euch Sorgen zu machen, betet. Dreht euch zu Gott. Legt eure Sorgen in Gottes Hände. Bittet ihn, dass er euch hilft in euren Nöten. Und bittet nicht nur, sondern dankt ihm auch. Dankt ihn für, wer er ist. Dankt ihn für, was er in der Vergangenheit getan hat, dass er schon mal Gebete erhört hat. Dankt ihn. Diese Dankbarkeit, habe ich vorhin gesagt, die hilft uns zum einen, dass wir uns freuen können. Aber diese Dankbarkeit gerade im Gebet, darauf zurückzuschauen, was Gott schon getan hat oder wer er ist, das hilft uns auch mit Glauben beten zu können. Sorgen ist auch ein Freudekiller. Wenn ich voller Sorgen bin, wenn ich das vielleicht auch irgendwo an Gott zweifle oder Gott gerade nicht im Blick habe und vor allem dann auch nicht ins Gebet gehe und Gott bitte, dass er mir hilft, dann ist es auch schwierig für mich, Freude zu haben. Paulus ermutigt uns hier, macht euch keine Sorgen, aber auch nicht vergesst einfach, was da gerade nicht gut ist oder wo ihr gerade eine Änderung braucht, sondern betet. Und dann die Schlussfolgerung von Paulus, Vers 7. Und der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt. Wir haben einen Gott des Friedens. Und er möchte uns seinen Frieden schenken. Hier wird auch nochmal klar, wir können das nicht mit unserem Verstand greifen. Wir können es versuchen, aber manchmal macht der Frieden von Gott und die Freude einfach keinen Sinn. Deswegen, vielleicht sollten wir es einfach sein lassen, anstatt probieren es zu verstehen. Es ist was Abstraktes, wir können dafür beten, wir müssen unsere Herzen dafür öffnen. Wenn wir das nicht annehmen wollen, dann wird uns Gott das nicht aufdrücken. Wir müssen unsere Herzen dafür öffnen. Okay, ich komme langsam zum Ende. Dieses freudige Leben, von dem Paulus da spricht und wo wir Beispiele in der Bibel von sehen, das kann uns gehören, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden. Ohne Gott ist sowas nicht möglich. Ohne Gott können wir keine ewige Freude haben. Ohne Gott können wir temporäre Freude haben, aber keine ewige Freude. Diese Art von Freude gibt es nur bei Gott und gibt es nur in Jesus. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ermutige ich dich, versuch's mal mit ihm. Er wartet auf dich mit offenen Armen. Er gibt dir auch die Zeit, die du brauchst, wenn du sagst, du bist jetzt noch nicht bereit. Und wie gesagt, wenn du mit Jesus lebst, ist das Leben nicht auf Anhieb gleich viel besser. Oder also deine Umstände ändern sich vielleicht nicht. Ich würde schon sagen, dass das besser ist, weil diese Freude und diesen Frieden, diese Liebe und auch alle anderen Dinge, Gemeinschaft, die wir miteinander hier haben können als Gläubige, eine Gewissheit, das sind alles Dinge, die findet man sonst nirgendwo anders. Jesus möchte dir diese Dinge schenken. Was kannst du jetzt tun? Ich mag es immer, wenn man noch irgendwie was Praktisches hat, das man dann auch machen kann nach einer Predigt. Bete. Bete für diese Freude, wenn du sie noch nicht hast. Bete für diesen Frieden. Wenn du jemand bist, der Probleme damit hat, ständig Streit anzufangen, dann überleg dir mal, ist es das wirklich wert? Wenn du jetzt gerade im Streit mit jemandem bist und du kannst das ändern und Frieden schließen, dann tu es, auch wenn es schwer ist. Vielleicht hast du noch irgendwo Bitterkeit, Unvergebenheit in deinem Herzen. Gott gibt dir da auch die Zeit, Gott drängt dich nicht. Aber lass es nicht einfach so stehen. Wenn du gerade Nöte hast, dann bete. Wieder bete. Und denk zurück an die Dinge, die Gott bereits für dich getan hat. Er lädt uns täglich dazu ein, in Beziehung mit ihm zu leben. Er möchte diese Freude mit uns teilen. Es liegt ihm am Herzen als unserem guten Vater. Wirst du seine Einladung annehmen? Und wenn du sagst, ja, das möchtest du annehmen, tu es jetzt oder tu es während des nächsten Liedes, tu es während des Abendmahls. Wenn du dabei Hilfe brauchst, komm zu unserem Gebetsteam. Ich gebe uns jetzt einen Moment, wo wir nochmal still werden können, wo wir nochmal reflektieren können. Du kannst dabei deine Augen schließen und dann werde ich zum Abschluss nochmal beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Hoffnung, der Freude und des Friedens bist. Helf uns, dich zu suchen. Zeig uns, wer du bist, wie du bist und was du in unserem Leben tun möchtest. Ich bete, dass heute, dass wir eine Begegnung mit deiner Freude haben dürfen, Herr. Eine Freude, die anhalten kann. Eine Freude, die einen ewigen Grund hat. Schenk uns deine Freude und mach unsere Herzen auf dafür. Da, wo wir noch Dinge in unserem Leben ändern müssen, um zu dieser Freude zu kommen, bete ich, dass du uns das aufzeigst, Herr. Und dass wir auch einander ermutigen können, uns zu freuen. Auch wenn es manchmal scheinbar keinen Grund gibt, außer dass wir dich haben, Jesus. Und so wie in Nehemia 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das bete ich für uns, Jesus, dass das unsere Stärke wird. Unsere Stärke als Gemeinde, unsere Stärke individuell. Dass wir eine Freude haben, die in dir verwurzelt ist. Danke, Jesus. Amen.